Thema Geheimnisse Gottes. Das griechische Wort haben wir gehört, Mysterion, eine mysteriöse Sache, wissen wir ja alle einigermaßen, was da gemeint ist. Geheimnis. Und haben gelernt, dass Paulus zu seinem Leidwesen, den Korinthern, nur Milch zu trinken geben konnte, weil sie starke Speise noch nicht ertragen konnten. Er sagt, seid ihr nicht noch fleischlich, wenn Neid und Streit unter euch ist? Ihr seid noch fleischlich, ihr seid nicht geistlich. Ihr seid Unmündige. Aber wunderbarerweise, darf er hinzufügen, ihr seid Unmündige in Christo. Das ist wunderbar. Trotzdem. Also noch Säuglinge sind sie. Und unter euch, konsequenterweise, konnte ich nichts anderes verkündigen unter euch Säuglingen, Fleischlichen noch in Christo, Unmündigen in Christo. Und er spricht sie an, unter euch, liebe Brüder. Brüder sind sie auch noch, natürlich. Konnte ich nur Christus verkündigen als gekreuzigt und weiter nichts. Von den Geheimnissen des Herzens Gottes, um was es unserem Gott und Vater eigentlich geht, dass wir sein Herz und die Gedanken seines Herzens nicht nur kennenlernen, sondern dass unsere Gedanken seinen Gedanken ähnlich werden können und sogar gleich werden können. Dass unsere Augen Dinge sehen können, die kein Auge gesehen hat. Unser Ohr befähigt ist, Dinge zu hören, die kein Ohr gehört. In unsere Herzen Dinge aufnehmen können, die in keines Menschenherz je gekommen sind. Dinge, die die Weisheit der Liebe Gottes für gut gefunden hat, von Grundlegung der Welt an, als gleichzeitig die Zeitalter, die Ordnung der Äonen zu laufen begann, hat Gott alle diese Dinge verborgen vor Engeln und Menschen, vor allen Geschöpfen. Was haben wir gelernt, gelesen, gehört? Zu unserer Herrlichkeit, denn uns elendesten von allen, erbarmungswürdigsten von allen, hat Gott es gefallen, die Dinge, die er vor Weisen und Klugen in dieser ganzen Schöpfung verborgen hat, uns Elendesten, Unfähigsten zu offenbaren, und zwar denen, die ihn lieben. Also einfache Voraussetzung. Ich darf annehmen, dass alle, die hier sind, den Herrn Jesus wenigstens ein bisschen lieb haben. Wenigstens. Wir lieben, das genügt schon. Genügt schon. Und wenn wir dann merken, dass uns nun Weisheit mangelt, das ist nämlich schon eine Offenbarung Gottes, dass wir Hochschul- oder verbildeten modernen Menschen, geoffenbart werden muss, dass wir samt unserer Bildung ganz vor Gott ungebildetste Figuren sind. Ungebildet, unfähig, göttliche Werte überhaupt wahrnehmen zu können, vorerst nicht. Erst durch den Geist, den der Herr, unser Gott, freigemacht hat, um ihn uns schenken zu können, Allein aufgrund von Gethsemane, Golgatha und Auferstehung. Voraussetzung. Denn erst durch diesen Weg, Herabsteigen von der Herrlichkeit Gottes, wie wir gesehen haben bei Jonas, hinweg, hinab, hinweg, hinab, hinweg, hinab, hinweg, bis in den Bauch des Fisches bei Jonah, und Jesus sagt, das heißt für mich, bis ich im Scheol unten angekommen bin. So. Durch diesen Weg der Erniedrigung bis zum Tod am Kreuz und dann noch seine Seele ausgießend als Lösegeld in den Scheol, als Lösegeld ausgehändigt worden in die Hände dessen, der die Gewalt des Todes hatte, in die Hände Satans, ließ er seine Seele als Lösegeld aushändigen. Wissend, dass zwischen Gott und dem nachmalig gewordenen Feind, Satan, mit einem Eidschwur festgelegt worden ist, wenn die Seele des Heiligen Gottes in meine Gewalt kommt, dann meint er, dann hat er alles nicht gesichert für sich. Dann trete ich zurück von dem Rechtsanspruch, den Gott mir gegeben hat, als Verwalter der ganzen Schöpfung. Bitte. Mir sind alle Reiche des Kosmos, des Weltalls und ihre Herrlichkeit gegeben, sagt er bei der Versuchung zu Jesus, nicht? Und ich verleihe sie weiter an wen ich will. Das ist mein Reich, von Gott mir gegeben. Und von diesem Reich hat er dem Sohne Gottes geschworen, wenn du mir erlaubst, dich in meine Gewalt zu bekommen, ja, dann trete ich zurück. Dann hat er natürlich gerechnet, wenn ich den habe, habe ich ja alles, dann kann, brauche ich auch gar nichts mehr Anspruch, weiteren Anspruch zu haben. Wusste nicht, dass er ihn nicht nur nicht halten konnte, sondern die Gegenwart der Seele Jesu Christi im Scheol, in der Gewalt Satans, merkte er, ich verbrenne ja, ich werde ja aufgelöst, ich zerschmelze ja, nicht? Wollte ihn sofort wieder weghaben. Genau wie der große Fisch den Jonah nicht halten konnte, nicht? Stimmt. Der konnte nur noch was machen mit dem Jonah, anstatt den zu verdauen, nicht? Was der große Fisch von Silber gemacht hat. Nicht? Wusste er eben wieder. Ja. Und dann war es dem Fisch wohler nachher. Stimmt. Bruder Kahn hat ja so fein gesagt, wir haben immer Erbarmen mit dem armen Jonah und vergessen ganz die Verdauungsbeschwerden des großen Fisches, der einen Brocken hat, der unverdaulich war. Bitte, eine einfache Sache und jetzt geistlich gesehen, was? Nicht? Christus in der Gewalt Satans als Lösegeld für unsere Seelen, nicht? Wer Seele sündigt, die muss sterben. Alle unsere Seelen waren in der Gewalt Satans, nicht? Des Todes. Und jetzt kommt er, stellt seine Seele als Lösegeld für alle unsere Seelen dem zur Verfügung. Die Rechtssache ist geklärt. Er hat abgedankt, rechtsgültig, auf alle seine Ansprüche, aber er kann diesen wunderbaren Brocken, den wahrhaftigen Jonah, denn was heißt Jonah? Taube. Ist Jesus ein Sohn der Taube, des Heiligen Geistes? Aha. Ganz wunderbar, aber jetzt haben wir schon in einigen tiefen Geheimnissen unseres Gottes uns herumgetastet, nicht? Und jetzt möchten wir da etwas sachlich vorgehen. Wir haben gesehen, kurze Repetition von gestern, dass von den 27 Malen, wo das Wort Mysterion im Neuen Testament vorkommt, 3 den Evangelisten übergeben sind und die haben es nur zu tun mit den Gleichnissen Jesu, wo uns gesagt wird, wie der Prophet geredet hat, werde ich Geheimnisse Gottes aussprechen, aber nur in Gleichnisform. Eigenartig. Ich werde aussprechen, was Gott von Grundlegung der Welt an verborgen hat vor allen Geschöpfen. Werde ich aussprechen. Aber nur in Gleichnissen. um die Hörer zu verschonen. Dann hätte Christus deutlich die Dinge mit Namen genannt. Denn die Jünger fragen, ja Herr, warum redest du in Gleichnissen mit ihm? Warum nicht klar, deutlich die Sache genannt mit Namen? Ja. Dann heißt es, nicht nur, weil sie mit hörenden Ohren nicht hören und in ihre Herzen dick geworden sind, das aufzunehmen, sondern ihre Augen haben sie geschlossen. Sie haben, kann ich die Augen schließen, wenn ich will, um etwas nicht sehen zu müssen, was ich nicht sehen will. Ne? Ihre Augen haben sie geschlossen, um ja nicht etwa zu sehen, was Gott ihnen zeigen möchte. Um ja nicht etwa dann in Gefahr zu kommen, sich bekehren zu müssen, ne? Wenn man dann sehen würde. Ne? Haben sie ihre Augen geschlossen? Und die Schrift sagt uns, Gott, der ihre Herzen, die Herzen der Volksmengen schon längst vorher erforscht haben, gekannt hat, ihre Gedankengänge. Der die Gedanken dieser Volksmengen längst erforscht und gekannt haben, wusste er, unglaublich, die Volksmenge zur Zeit Jesu, die dachte nicht daran, das Angesicht ihres Gottes zu suchen. Nicht mal das. Und dann wusste er, wenn ich die Dinge deutlich vor ihnen, ihren Ohren aussprechen würde, würden sie den Herrn Jesus noch mehr hassen und noch mehr ablehnen. Sofort. Um sie zu schonen, hat er die Dinge nur in Gleichnissen ausgesprochen. Dann waren sie weitgehend entschuldigt, wenn sie es dann nicht verstanden haben. Aber ausgesprochen werden mussten die Dinge und konnten auch nur, was die Jünger betrifft, mussten die ausgesprochen werden, damit dann Jesus sie beiseite nehmen, ihnen jetzt die Gleichnisse erklären, auslegen konnte. Denn euch, meinen Jüngern, ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel, vorerst tausendjähriges Reich, zu verstehen. Also das war für die 12, nicht? Die dann einmal auf 12 Thronen sitzen werden und die 12 Stämme Israels richten werden, ist nötig, dass die Probleme des tausendjährigen Reiches und der Ordnungen des tausendjährigen Reiches für sich und die ganze Welt verstehen, erkennen. Das ist ja klar. Wer dann auf Thronen sitzt, die Dinge zu beherrschen, zu überwalten, ist das nötig. Dreimal von den 27 Vorkommen in den Evangelien, aber nur immer das Gleiche, betrifft das Reich, die Geheimnisse des Reiches. Das sind also in einer gewissen Hinsicht, wie Bruder Heller sich auszudrücken pflegte, Sachgeheimnisse des Reiches. Wenn Petrus schreibt, wir erwarten was? Nicht den Herrn Jesus, wenn er wiederkommt, wie wir, sondern wir erwarten neue Himmel und neue Erde nach seiner Verheißung. Ist das ein Unterschied, ob man neue Himmel und neue Erde erwartet oder den Herrn selbst? Ne? Sachgeheimnisse bei den Evangelien, aber ganz gewaltige Dinge. Unheimliche Dinge einerseits haben wir gehört, und wunderbare Dinge, die im Herzen Gottes vorhanden sind, die so allerheiligst und köstlich und gewaltig herrlich sind, dass Gott es für gut fand und wusste, heilige Engel und Gottesmenschen sogar könnten diese allerheiligsten Dinge im Herzen Gottes nicht, gar nicht würdig genug schätzen, Hand und Hand haben und verwalten. Solange nicht die Vorbedingung geschaffen ist, Golgatha. Erst von da an bestand die Möglichkeit, eben Geheimnisse des Herzens Gottes offenbaren zu können. Das sind drei Evangelisten und dann Johannes. Und bei Johannes beschränken sich die Geheimnisse, die ihm übergeben sind, um sie zu bezeugen, mal auch nur mit wenigen Worten, sind es drei Gerichtsgeheimnisse und nur eines, wo wir lesen, beim Schall der sieben Posaune ist das Geheimnis Gottes vollendet. Da werden wir noch stehen bleiben dann dabei. Was das heißt, ist das Geheimnis Gottes vollendet. Und nun, von den 27, weniger 3, Evangelien, plus 4, weniger plus 4, 7, da bleiben 20 übrig und 20 Geheimnisse hat Gott nun dem Apostel Paulus zu treuen Händen zur Verwaltung übergeben. 20. Und da dürfen wir noch einmal hineinblicken in die Verlesung Epheser. Zeugnisse im dritten Kapitel. Kühn wie dieser Apostel, was kein Apostel, kein anderer sich erlaubt, die ersten Worte der Einführung in seinen Briefen, dieser halb, ich, Paulus, sowas, der Egoist, zuerst kommt er. Aber ausgerechnet dieser Egoist schreibt was? Nicht mehr lebe ich, Ego heißt es im Griechischen. Das heißt, sein eigener Egoist, der ist schon mit Christus gekreuzigt und begraben. Jetzt lebt Christus in ihm. Alles, was er spricht und schreibt, Paulus, das ist schon der Christus, der in ihm lebt. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das heißt, nicht mehr lebt mein Ego. Das ist beim ungeborenen Menschen die innerste, verborgenste Quelle aller Impulse. Ich ohne Gott. So. Ohne Christus. Und es gilt für den gläubigen Menschen, der durch die Gnade Gottes den heiligen Samen namens Jesus Christus in sein Herz gelegt bekommen hat. Da ist jetzt mein eigener Egoist oder mein Ego ist mit Christus gekreuzigt worden, gestorben, von Gott begraben worden und anstelle meines Ego, meines Ich, ist jetzt Christus mein Ich. Ist das was anderes? Nicht? Ganz wunderbar. Der neue Mensch, Christus. Und jetzt verstehen wir, dieser innere neue Mensch, weil er aus Gott gezeugt und geboren ist, der kann nicht sündigen, nicht? Und unser Alter, dem Fleisch nach, der kann nur sündigen. Ja? Und so haben wir da der Geist, gerüstet wieder das Fleisch und das Fleisch wieder den Geist. Das ist die Hochspannung des gläubigen Menschen. Ich sage immer wieder, der gläubige Mensch, in Christo Jesu ist der schizophrenste Mensch, der über diese Erde geht. Der hat einen äußeren alten Menschen wie alle anderen vorerst, der nur sündigen kann. Hoffnungslos. Ohne Gott und ohne Hoffnung in der Welt. Ein gefallener Zustand, nichts zu machen. Der nur sündigen kann. Gleichzeitig aber hat er durch die Gnade Gottes mitten da drin, einen heiligen Gottessamen bekommen, hineingezeugt, in welchem ein ganz neuer Arthur Muhl ist, nach Leib, Seele und Geist. Alles aus Gott gezeugt, aus Gott geboren, kann der da drin dann noch sündigen? Unmöglich. Denn dieser neue, innere, verborgene Mensch des Herzens ist nach Gott geschaffen in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und nur dieser kann tadellos bewahrt werden bis auf den Tag Jesu Christi. Ich kann ja nur tadellos bewahren, was an und für sich schon tadellos ist. Das Tadellose könnte nur noch Schaden leiden. Ne? Braucht der Bewahrung, ne? Damit es tadellos bleibt. Ne? Und sogar noch das göttliche Wachstum vollziehen kann. Nicht nur tadellos bleiben, sondern in eine vollendete Herrlichkeit überführt werden kann. Also ich, Paulus, der Gefangene Jesu Christi für euch Nation, also ich. Wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir, schon wieder mir, in Bezug auf euch, die Auserwählten aus der Nation, gegeben ist, ganz persönliche Sache jetzt, ne? Hier handelt es sich um Personalgeheimnisse. Und bei Johannes um Gerichtsgeheimnis. Das Geheimnis der großen Babel, das Geheimnis der Hure und wie die Dinge da dort alle heißen. Dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in kurz beschrieben habe. Woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Immer nur ich, meiner, mir, mich, bitte. Warum? Weil er das einzige von der Gnade Gottes auserwählte Rüstzeug ist, dem Gott die Geheimnisse seines Herzens, des Herzens Gottes anvertraut hat. Und warum ist ausgerechnet diesem Letzten unter den Aposteln? Dem Geringsten unter dem Apostel, der zeigt auch auf dem Letzten, er ist unter den Brüdern Jesu Christi, ist er der Jüngste, nicht? Und der heißt immer Benjamin. Und ist tatsächlich aus dem Stamm Benjamin auch noch. Nicht? Es kommt ein Geheimnis. Wer war im Hause Gottes, insoweit, in der Familie Israel, der Erstgeborene, also der Erstgeborene Jakobs? Ruben. Und ich sage nein. Ich sage Josef. Er hat das Recht. Ruben war der Erstgeborene der Zeit nach und dem Fleische nach. Nämlich nicht aus dem Schoß der Frau geboren, hineingezeugt und geboren. Welchen, also Mutterschoß, Jakob in Liebe auserwählt hat. Sondern aus dem Schoß der Frau, des Weibes, nicht? Das ihm unter Verwendung von Betrug unterschoben worden ist in der Hochzeitsnacht. Findet Gott so etwas für in Ordnung? Absolut nicht. Deshalb lesen wir eines Tages, nicht Ruben hat die Erstgeburt nach göttlicher Ordnung, sondern Josef hat die Erstgeburt. Warum? Von den 12 Söhnen Jakobs wurden zuerst 10 aus dem Mutterschoß von der Schwester der Rahel, die er auserwählt hat, und den Mägden dieser beiden Frauen geboren. 10. Und als der 11. kam, Josef, das war der Erstgeborene aus dem Mutterschoß der Frau, die er in Liebe gewählt hat, der Rahel. Und der 12. heißt wie? Benjamin. Also nur diese zwei Letzten, der 12. Josef, Erstgeborener nach Gottes Ordnung, und der Nächstgeborene ist gleichzeitig der Jüngste von allen, nicht? Aber bitte jetzt, Achtung, nur die beiden Söhne Jakobs sind dem Mutterschoß entsprossen, den Jakob in Liebe ausgewählt hat. Stimmt's? Ja. Hat das uns etwas zu sagen? Dass Josef ein Vorbild ist für Christus, ist das klar, schon von der Sonntagsschule her.
Und zwar, in welcher Charaktereigenschaft ist Josef Vorbild für Jesus Christus? Ausgerechnet in der Eigenschaft als Erstgeborener. Josef hat die Erstgeburt. Sein ist die Majestät des Erstgeborenen seines Stiers, Josef. Als Fruchtbarkeit in der Kraft des Heiligen Geistes für uns. Josef, Vorbild für Jesus Christus als den Erstgeborenen unter vielen Brüdern, als den Erstgeborenen aller Toten, als der Erstgeborene aller Schöpfung. Aber zum Erstgeborenen für alle Toten. Na bitte, wenn er jetzt der Erstgeborene der Toten ist, was heißt das? Dass alle Toten nachgeboren werden können. Klar. Na bitte, selbstverständlich. Zweitens, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, das wäre eigentlich das Erste, das sind wir. Nicht? Also, werden wir eines Tages in das Leben und in die Auferstehung und Herrlichkeit kommen, die unser erstgeborener Bruder von Gott geführt worden ist? Selbstverständlich. Nicht? So. Dann erstgeboren aller Toten. Ist da Hoffnung für alle Toten? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Erstgeborene ganze Schöpfung ist dann Hoffnung für die ganze Schöpfung, dass sie ins gleiche unauflöslich Gottesleben hineingezeugt werden wird. Jawohl, Halleluja, selbstverständlich. Nicht? Vor Gott alles. Nicht? Aber, jetzt kommt das große Aber. Nur und zeitlich erst nach Golgatha und Totenreich im Bauch des Fisches, nicht? Da unten im Scheol, Jesus Christus, und jetzt da herausgelöst wieder. Nicht? Vom Fische auszuspielen ans Land. Ja. Die Rechtslage ist klar. Satan hat nichts mehr, kein Recht, auf alles verzichtet. Ja. Und Christus ist rechtsgültig jetzt zum Erstgeborenen geworden, aller Brüder, aller Toten und der ganzen Schöpfung. Erst geworden, lesen wir. Und wurde erst jetzt zum lebendig machenden Geist, dass er schon vor der Erniedrigung und Tod und Auferstehung schon ein lebendiger Geist war. Dreimal heilig. Und als dreimal heiliger Gottessohn konnte er nicht einmal in Berührung treten mit einem Punkt von Finsternis oder Sünde oder das ist was. Nicht? Was hat Christus zu tun mit Satan? Was hat das Licht zu tun mit der Finsternis? Bitte, absolut keine Möglichkeit. Nicht? Erst nachdem er sich zur Sünde der ganzen Welt hat machen lassen, mit dem Sündenfuß der ganzen Schöpfung identifiziert hat, nicht? Kann er jetzt mit mir Sünder Gemeinschaft haben, wenn er selber zu meiner Sünde sich hat gemacht haben. Eine innigere Gemeinschaft kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Verstehen wir das, was dem Gesetz unmöglich war? Nicht? Dass das Licht mit Finsternis was Gemeinschaft haben kann. Ja. Und der Tod mit dem Leben und der Heilige mit dem Unheiligen. Nach dem Gesetz unmöglich. Nicht? Sofort mit Fluch beladen und Verdammnis quittiert. Nicht? Ja. Dieses Geheimnis dass Christus erst zum Erstgeborenen all dieser Teile der Schöpfung geworden ist. Zuerst der vielen Brüder, dann aller Toten und dann der ganzen Schöpfung. Erst durch Golgatha, Tod und Auferstehung und Verherrlichung. Und zum lebendig machenden Geist, auch im 1. Korinther 15, Auferstehung, wurde erst. Er erst durch Totenauferstehung. Ne? Jetzt verstehen wir. Ja. Schnell Sonntagsschulgeschichte. Mose, 40 Jahre hat er die Schafe des Jethro gehütet. Mose, was ist in deiner Hand? Ein Stab. Wirf ihn auf die Erde. Moment,
Der Stab des Mose berührt die Erde, verwandelt sich in eine Schlange.
Solche Schlange, dass Mose vor ihr flieht. Ne? Sagt Gott, ergreife die Schlange an ihrem Ende, an ihrem Schwanz. Mose macht das offenbar etwas zögernd und sich sichernd. Kaum hat er die Schlange am Ende in der Hand, hat er was wieder in der Hand, wieder seinen Stab. So. Warum so ein Hokuspokus da, nicht? Am Sinai? Ne? Bitte schön. Ne? Warum so ein Hokuspokus? Ne? Jetzt steht Mose mit seinem Bruder Aaron vor Pharao in Ägypten. Lass mein Volk ziehen. Der Pharao, wer ist der Gott, der mir das befehlen könnte? Kommt gar nicht in Frage. Aaron, wirf deinen Stab da auf die Erde. Das war der Stab des Mose. Und jetzt lesen wir im Hebräischen, im Augenblick, da der Stab des Mose durch Aaron, denn Gott hat dem Mose noch gesagt, bevor er vor dem Pharao erscheinen musste: Ich habe dich, Mose, zum Gott des Pharao gemacht. Und Aaron ist dein Prophet. Also gibt es auf Erden da jemand, der den Namen Gott von Gott empfangen hat, die Ehre, als Gott antreten zu können. Denn Paulus schreibt, da es allerdings viele Götter gibt im Himmel und auf der Erde. Ne? Paulus, jetzt haben wir schon einen, nicht? Ich habe dich zum Gott des Pharao gemacht. Und Aaron, dein Bruder, ist dein Prophet. Zweitens, Mose, ich habe dich zum Gott deines Bruders Aaron gemacht, der ja älter ist als du, nicht? Und er ist dein Prophet. Das ist für mich die Antwort, warum konnte Mose die 10-mal immer wieder vor den Pharao treten und der Pharao dachte, ich konnte nicht mal daran denken, die 2 Hebräer da zu verhaften, ins Gefängnis zu führen und enthaupten zu lassen. Merken wir etwas? Der Pharao war einfach von der Vollmacht, göttlichen Vollmacht des Mose einfach gehalten. Konnte nichts machen. Konnte nur noch immer den Gott Mose anrufen, hilf, hilf, hilf. Ne? Ja, bei jedem Gerichtsvollzug dann. Ne? Ja. So, jetzt. Aaron wirft den Stab vor dem Pharao auf die Erde. Und was kommt da heraus? Was wird da verwandelt? Nicht nur eine Schlange, jetzt heißt es im Hebräischen, verwandelt sich der Stab in einen Drachen. Einen Drachen. Pharao schlägt zurück, sein Stab. Ne? Gleichzeitig kommt ihm aber was in den Sinn? Ich habe ja auch Zauberer, nicht? Ich habe auch Zauberer in Ägypten. Ruf die sofort. Werft eure Stäbe, jetzt Mehrzahl, nicht? Mose, einen Stab, ein Drache da. Die Mehrzahl, ägyptische Zauber, werfen ihre Stäbe und verwandeln sich in Drachen. Mehrzahl. Wer triumphiert jetzt? Wer triumphiert jetzt? Der Pharao. Und während der Pharao und sein Hofstaat triumphiert, passiert was? Ist schon was passiert? Da hat der Drache des Mose alle Drachen der Ägypter verschlungen. So, was macht jetzt Aaron? Jetzt ergreift er seinen eigenen Drachen, in dem alle Drachen der Ägypter drin sind. Nicht? Schon am verdaut werden. An seinem Schwanz. Und was hat jetzt Aaron in seiner Hand? Nicht nur den Stab des Mose und die Kraft Gottes darin, nicht? Es hat er die ganze Finsternismacht der Propheten, der Zauberer Ägyptens in seiner Hand. In dem Stab drin. Hat jemand überlistet? Hat jemand triumphieren lassen über sich? Um im nächsten Augenblick den Triumphierenden an den Pranger gestellt zu haben, erledigt zu haben. Aber nur in welchem Zustand konnte der Stab des Mose? Ich habe dich zum Gott gemacht, Mose. Aha, dann ist Mose ein Vorbild für Gott. Ne? Hat Gott auch
einen Hirtenstab in seiner Hand zur Verfügung?
Wer ist das?
Und der Herrscherstab Gottes, das heißt ja Christus, ne? Ließ Gott diesen Herrscherstab in der Gestalt seines Sohnes, Jesus Christus, auch eines Tages auf die Erde hinuntergleiten. Kam er einmal auf die Erde herunter? Wurde er da verwandelt, gleich wie Mose die Schlange erhöht hat? Ja, zur Schlange, das heißt zur Sünde gemacht. Der Stab Gottes. Ist das geschehen? Ne?
Aha.
Und jetzt in der Meinung, nicht, dass alle die Zaubermächte Satans und seine Leute und die Dämonen, wie sie alle heißen mögen, ihre Kräfte da gegenüberstellen, dieser eine Person, Jesu Christo hier, ne? Passiert was? Ja. Ein kurzes Wort im Alten Testament, von Paulus herausgeholt, 1. Korinther 15, Auferstehungskapitel, lesen wir, er hat den Tod verschlungen, steht das irgendwo geschrieben, ne? Im Alten Testament in Ewigkeit und im Neuen Testament in Sieg. Aber erst in was für einer persönlichen Verfassung oder Darstellung war der Heilige Gottes fähig, den Teufel samt dem Tod und allen Dämonen zusammen zu verschlingen? Erst als er sich selber zur Sünde hat machen lassen, nicht? Als er selber zur Schlange geworden ist, zum Drachen, nicht? Da konnte er alle Drachen verschlingen. Geht das jetzt nicht? Was heißt denn das, wenn ich jetzt etwas verschlungen habe? Ja, dann ist das bei mir da drin. Und wenn es bei mir normal die Verdauung funktioniert, wird das durch die Verdauungsapparate verwandelt in einen Bestandteil von mir selber, nicht? Sind das Geheimnisse? Sind das verborgene Vorgänge? Und von da aus verstehen wir ein wenig, beginnen wir zu verstehen, wenn der Heilige Geist geruht, die Glieder unseres Leibes, die wir zu den Unehrbareren zählen, schreibt Paulus so etwas, dass die gerade nötig sind und von Gott bevorzugt behandelt werden? Was gehört zu den weniger ehrbaren Gliedern unseres Leibes? Sagen wir einfach gerade mal die Eingeweide. Stimmt? Hat Bruder Meyer, Arzt, ja mal gesagt, also er würde verstehen, wenn zum Beispiel die Niere, die alles so fein in ein säuberliches, feines, klares Wässerchen präpariert, nicht? Sagen würde, was hat denn der stinkende Kerl Darm da neben mir zu suchen, nicht wahr? Ne? Ja, das ist auch ein Glied am Leibe. Ausgerechnet den Begriff Eingeweide hat der Geist Gottes ausgewählt als Modell für die Barmherzigkeit Gottes. Und das griechische Wort für Eingeweide kommt im Neuen Testament direkt etwa 15 Mal vor. Indirekt als Eigenschaftswort und Tätigkeitswort noch einmal so viele Mal. Und immer haben die Übersetzer nicht gewagt, hier Eingeweide zu schreiben. Nur einmal haben sie richtig übersetzt, Eingeweide, wo Paulus von Judas spricht. Judas so und so, sich selbst gehängt und heruntergestürzt, sodass alle Eingeweide ausgetreten sind. Alle war Eingeweide. So. Bei Judas ist Eingeweide richtig. Gell? Mhm. Ja. Aber sonst nie. Wenn wir lesen von den inneren Gefühlen der Barmherzigkeit Gottes, wurde dann fein, säuberlich, ehrbar, ethisch, moralisch übersetzt, nicht? Steht: die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes sind erschienen. Oh, sowas kann man doch nicht schreiben in der Bibel. Ne? Die Eingeweide der Barmherzigkeit. Ja, bitte. Welches von unseren
leiblichen Organen allein ist denn fähig,
jetzt sind wir gleich weit,
an und für sich verderbliches, in Verwesung aufgehendes Fleisch, das jetzt ja verschlungen worden ist, sich damit zu befassen und das sonst verwesliche, stinken werdende Material so umzugestalten, dass es ein Bestandteil von mir selbst wird. Kann das mein Gehirn? Kann das mein Herz? Könnte das meine Lunge? Was für ein Teil nur? Nur die verachteten Eingeweide. Das heißt, und nur durch die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes, das sind die Eingeweide Gottes, können wir Sünder, jetzt nachdem wir verschlungen worden sind, nicht? Von Gott, stimmt. Er hat den Tod samt dem Satan und allem verschlungen. Für wie viel Zeit? In Ewigkeit. Und zwar im Sieg. Nicht? Und jetzt, o Tod, wo ist dein Stachel? O Hölle, wo ist dein Sieg? Nicht? Alles ist schon verschlungen in die Eingeweide der Barmherzigkeit Gottes. Und heute ist Gott in Christo im Heiligen Geist daran, das ganze Schlangenmaterial und Todesmaterial und alles zu verdauen, um es zu verwandeln in die Herrlichkeit seiner selbst. Ist das ein Geheimnis? Sind das Geheimnisse? Verstehen wir, dass Gott gut tat, dass er diese Dinge vorerst einmal vor allen Geschöpfen verborgen hat? Die wäre gar nicht fähig gewesen, die Dinge zu verstehen. Aber wer kann so etwas am besten verstehen? Der Mensch, der nach dem Gesetz 70-mal, 7-mal verflucht ist, nicht wahr? Und nie wieder herauskommen kann aus dem Fluchen der Verdammnis. Wenn der jetzt die Möglichkeit hat, was? Das alles hat die Barmherzigkeit unseres Gottes verschlungen, um es allein in der Kraft der Barmherzigkeit, nur durch die Eingeweide, bitte, nur durch die Barmherzigkeit, ist Gott in der Lage, ne, aus dem Tode Leben zu zeugen, aus der Finsternis Licht machen zu lassen, den Fluch nicht anstelle des Fluches Segen zu setzen, da würden wir es im besten Fall machen, ne, sondern den Fluch zu nehmen, wie er ist, und den Fluch zu verwandeln in Segen. Na bitte, das sind das Dinge. Haben noch gar weiter nicht von Geheimnissen gehört schon. Ne? Hat uns Gott jetzt mitten in Dinge hineingeführt, bitte? Dürfen wir es so langsam verstehen, dass es uns, warum? Die alles allein der Barmherzigkeit Gottes verdanken, dass wir fähig sind, überhaupt jetzt und gewürdigt hineinschauen zu können, hineinversetzt zu werden in mit Christo in Gott, den dreimal Heiligen, und gesichert sind durch diese Verdauungsprozesse der Barmherzigkeit Gottes, so verwandelt zu werden, dass wenn er uns vor sich hinstellt, wir ihm gleich sein werden und fähig sind, ihn sehen zu können bis in sein Herz hinein, wie er ist, und erleben zu können, tatsächlich unser neues Leben ist mit Christo verborgen in Gott. Die ganze Gemeinde müsste jetzt eigentlich rufen, Halleluja! Aber wir sind doch so sorgfältig erzogene Eisheilige, nicht wahr? Dass jeder von uns weiß, das gebührt sich nun einmal nicht in einer sachlich und vernünftigen und ehrbaren christlichen Versammlung, nicht wahr?
Bitte Kassette wenden.
dass jeder von uns weiß, das gebührt sich nun einmal nicht in einer sachlich und vernünftigen und ehrbaren christlichen Versammlung, nicht wahr? Das ist schön, nicht? Wenn man, wer über seine eigenen Torheiten lachen kann, der ist auf bestem Wege, nicht wahr? Wir heute Abend auch. Wir kommen zurück. Nur Josef und Benjamin wurden aus dem Schoße der Rahel hineingezeugt und herausgeboren. Nur Josef und Benjamin. Wir haben die Frage gestellt, hat das eine Bedeutung, uns etwas zu sagen? Was schreibt denn Paulus im Galaterbrief in puncto Mutter Schoß? Ist das Jerusalem hier unten unsere Mutter? Nein, es ist der Mutterschoß der Söhne Israels nach dem Fleisch. Ist das Jerusalem tausendjährigen Reich unsere Mutter? Ist das himmlische Jerusalem gegenwärtig unsere Mutter? Also, habt ihr schon gemerkt, da müsst ihr ja Nein sagen. Ist das neue Jerusalem unsere Mutter? Nein. Ja, was bleibt denn noch übrig? War der erste Mensch Abbild Gottes? Jetzt können wir ja sagen. Wurde der erste Mensch geschaffen als Mann einerseits und Weib andererseits? Antwort: Nein. Wie wurde der erste Mensch geschaffen? Von Gott dargestellt. Hat Gott es eines Tages leider für nötig gefunden, die Eva aus dem Adam heraus zu operieren? Jawohl. War dann also die Eva vorher drin, in Adam drin? Aha, können wir nicht mehr auskneifen. Nicht? Und das war jetzt das Abbild Gottes. Ist dann also in Gott selber die Gestalt Gottes? Ist da ein Mann Gott und ein Weib Gott? Nein. Gott ist im der Originalmensch, nicht? Adam war ja nur das Abbild. Dann ist Gott selber das der Originalmensch, das Original des Menschen. Kann Gott trösten, wie eine Mutter tröstet? Kann er sich erbarmen, wie ein Vater sich erbarmt? Sind das zwei Götter? Nein. Unser Gott ist im Original, der Originalmensch, männlich, weiblich in einer Gottgestalt. Aha. Merken wir jetzt etwas? Weder das Jerusalem, noch dieses, noch jenes, noch das vierte nicht, ist unsere Mutter, sondern unsere Mutter, unser Mutterschoß. Durch die Botschaft, das Evangelium der Gnade Gottes, die nur dem Apostel Paulus anvertraut ist, ist Paulus aus dem Stamm Benjamin. Ist Benjamin aus dem gleichen Mutterschoß wie Josef? Aus welchem Mutterschoß kam dann der große Josef Jesus Christus hervor? Aus dem Mutterschoß Gottes, nicht? Ja. Und wir? Auch. Unsere Mutter ist das Jerusalem, das droben ist. Und wenn die Schrift von droben spricht, der Paulus, ist das überall im Himmel nicht von dieser Schöpfung, sondern kommt aus der Unendlichkeit Gottes. Ja. Also was ist unsere Mutter? Der Mutterschoß Gottes. Der gleiche Mutterschoß wie des Josef, nicht? Benjamin. Der gleiche Mutterschoß, der gleiche Zeugungsvorgang, den Gott vollzogen hat bei Jesus Christus, dem großen Josef, nicht? Also Erstgeborenen, hat er bei uns angewendet. Wir sind aus Gott heraus gezeugt in den Mutterschoß Gottes, nicht? Wie Jesus Christus, wie Josef. Ganz genau. Ja, und was mit den anderen Brüdern? Was ist mit den 10 Brüdern? Die sind nicht aus der gleichen Mutterschoß. Merkt ihr jetzt? Jetzt geht es um ganz gewaltige Dinge, wo ich jeden Juden und jeden Gesetzeslehrer und jeden hohen Priester und alle Eiferer für das Gesetz verstehe, dass denen klar ist, dieses eine Menschenkind namens Saul von Tarsus, Paulus, nicht, muss weggeschafft werden, muss erledigt werden. Der redet wieder das Gesetz und die Propheten. Die Menge tobt, was für Menge? Die an seinen Herrn Jesus glaubt und eiferer ist für das Gesetz. Wird so geschrieben? So wird er empfangen, als er zum letzten Mal nach Jerusalem kommt. Und wenn es keine römischen Kriegsknechte gegeben hat, dann wäre er furchtbar erledigt worden. Bitte. Ist unser Kampf wieder Fleisch und Blut? Nein, das ist heute dem Volk Israel noch übergeben. In welche Richtung kämpfen wir? Kämpfen wir nach links oder nach rechts? Was heißt denn links und was heißt rechts? Die Niniviten konnten nicht unterscheiden zwischen ihrer Linken und ihrer Rechten und die meisten Gläubigen auch. Ne? Links heißt, ja auf der Erde rot, nicht? Widergöttlich, satanisch. Und rechts heißt konservativ, edel, gut, nicht? Und Paulus schreibt, unsere Kampfmittel, unsere Waffen sind geistlicher Natur erstens und kämpfen gegen nach links und nach rechts. Ja. Und schon im Gesetz lesen wir, ohne es zu verstehen, mein Sohn, das ist die Rede Gottes an seinen Sohn, weiche ab, weder zur Linken, das verstehen wir nicht, aber als Söhne Gottes, aber weiche auch nicht ab zur Rechten. Das Gesetz ging als Gesetzesfeuer aus der Rechten Gottes hervor, aus dem Schoße heiliger, gesetzgebender Engel. Ja, bitte, ist das etwas? Von welcher Seite wurde Jesus in seinem Erdenleben mehr bedrängt? Von der Seite der Huren und Zöllner und Sünder? Oder von der Seite der hohen Priester und jetzt der Gesetzeslehrer und Pharisäer und Schriftgelehrten und wie die frommen Dinge alle heißen mögen. Ne? Von welcher Seite wurde er mehr bedrängt? Aha. Huren und Zöllner, da muss mal hier deutlich gesagt werden, sagt Jesus, werden vor euch hohen Priester, Schriftgelehrten ins Reich Gottes eingehen. Jetzt verstehen wir aber auch, dass der hinweggefegt werden muss von der Erde, wie sein echter Bruder Benjamin. Stehen wir hinter unheimliche Kräfte, die hier wirksam sind? Ja. Wir kämpfen gegen links, das ist klar, ja, gegen Satan. Aber gegen rechts wird meistens gar nicht gekämpft, sondern da lässt man sich einlullen. Das ist ja heilig, gerecht und gut, also wollen wir ja, und da kommt es ja uns an, die Heiligung und alles das, und merken nicht, dass wir nach rechts abgeglitten und Gefangene geworden sind. Leider die meisten Gläubigen. Darf man das sagen? Ja, unter Lebensgefahr heute nicht. Zum Glück bin ich schon bald 80 Jahre alt, dann kommt es ja nicht mehr so drauf an. Aber was verstehen wir jetzt? Dass nur der Benjamin, der Saul von Tarsus, der unter den Sündern welchen Platz einnimmt? Den Vornehmsten. Ja, unter den Sündern der vornehmste Platz ist gleichbedeutend mit was?
Ja, ich bin der Hoffnungsloseste, der Schrecklichste von allen, nicht?
Also sagt niemand mehr von uns und allen gläubig gewordenen Menschen sich einbilden, er sei der größte Sünder. Also der Platz ist schon belegt, nicht wahr? Ja. Der zweitgrößte, ich nenne es auch einen Namen, wer ist dann Judas? Dann Judas. Für den ist natürlich absolut keine Hoffnung mehr. Freut mich, dass Sie das lachen. Lachen der Verheißung Gottes, die in Christo, dem großen Josef und nachher mit dem echten Benjamin, nicht wahr? Grundlagen gelegt hat. Die genau das möglich gemacht haben, was dem Gesetz unmöglich ist. Genau das. Wir sind nicht immer noch in Epheser 3. Und da kommt das mir, meiner, mich immer wieder. Ja? Ja. Weil es Christus ist, der Geist Christi, in diesem echten Bruder, der aus dem gleichen Mutterschoß hervorgegangen ist wie er selber. Das sind allerheiligste, intimste Geheimnisse, bitte. Und jetzt bin ich getröstet in Bezug auf die Frage, jetzt hören ja Mächte von der Linken und von der Rechten hören ja zu, was ich da sage. Nicht nur ihr. Die möchte mich umbringen und die mich auch. Ne? Aus der Welt schaffen. Ja, und ich, und jetzt ich. Ne? Ist irgendwo die Rede von einer ganzen vollen Waffenrüstung Gottes? Wer hat auch noch eine volle Waffenrüstung? Ich glaube Lukas 11. Er ist 11, aber ich weiß nicht genau. Satan hat eine volle Waffenrüstung. Nicht nur Christus. Wer von beiden ist der Stärkere? Weltlicherweise ist Satan der Stärkere. Er hat ja Christus umbringen können. Aha. Und indem sich Christus von ihm verschlingen ließ, ne, hat der Drache erst hinterher gemerkt, ich bin ja verschlungen worden. In Ewigkeit, in Sieg. Ja. Dann wir haben gehört von dem Geheimnis der Verstockung Israels. Und wenn wir da in die Geheimnisse hineinschauen dürfen, was das Geheimnis der Verstockung, das Gericht, hineinschauen dürfen, bis ins Herz Gottes, dann enthüllen sich stufenweise klare Zeugnisse, die uns sagen, je unbarmherziger ein Gericht Gottes ist, umso wunderbarere Heilsgedanken der Barmherzigkeit Gottes sind da hinein verborgen, sodass unbarmherzigste Gerichte, sagen wir mal, ist das unbarmherzigste Gericht, das je Geschöpfe treffen wird, für die Betroffenen die Voraussetzung ist, dass sie in eine Herrlichkeit hinaus verwandelt werden können, die genau umso herrlicher ist, als die anderen mildere Gerichte empfangen haben. Und nicht in die gleiche Herrlichkeit versetzt werden kann. Das habe ich schon wieder etwas gesagt. Nicht mehr würdig, dass mich der Erdboden trägt. Haben wir jetzt ein Gespür, dass wir mit dieser Verkündigung heute Abend in ein Kampfgewimmel verwickelt sind. Ne? Aber nicht gegen Fleisch und Blut, nicht? Sondern nach links und nach rechts. Ja? Um was zu bewahren, weiche ab, weder links, rechts, sondern gehe genau die Straße, die gerade heißt. Nicht? An welcher Straße wurde denn Paulus, der Saul von Tarsus, geboren? An welcher Straße? In Damaskus. Die Straße, die die gerade heißt. Haben wir da schon die Richtung? Weder links noch rechts. Und Jesus Christus, unter Gesetz gestellt, freiwillig, aus Liebe. Da haben die Engel triumphiert, als jetzt der Heilige Gott als Mensch geboren worden ist und sich unter ihr Gesetz gestellt hat. Bitte? Stimmt's? Ja. Was haben die Engel? Ja. Jubiliert, nicht, bei der Geburt. Warum? Die dachten ja, wenn der sich jetzt unter unser Gesetz erniedrigt hat, dann ist die Sache gesichert, nicht? Dann bestätigt er ja das Gesetz und sagt, ja, ich stelle mich darunter, nicht? Und erfüllt das noch. Ha. Sind die eines Tages auch zu Tode erschrocken? Als ihr hohe Priester nach dem Gesetz sagte, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss der sterben, als Holz, Fluchholz gehängt werden. Sind die dann erschrocken? Und hinterher noch mehr erschrocken, als sie merken, au, au, au. Die ganze unerschütterliche, unauflösliche Rechtsgrundlage unserer Weisheit, dieses Gesetzes, das wir anordnen durften, ne, ist aufgelöst. Christus hat, Gott hat in Christo das Gesetz so vollkommen bestätigt und erfüllt. In seiner verborgenen Gottesweisheit, in seinem Geheimnis. Ne? Dass die Art und Weise, wie Gott in Christo das Gesetz bestätigt und erfüllt hat, gleichzeitig das Ende des Gesetzes gekommen ist, unweigerlich. Schluss, Ende. Aber jetzt darf ich auch noch etwas sagen. Auch dann bleibt Gott gerecht. Und wann hört seine Güte auf? Was sagen wir? Denn deine Güte wäre. Wisst ihr, was in einem Psalm steht? Gab bei Ägypten 10 Gerichtswunder. Er sandte Hundsfliegen, denn seine Güte währt ewiglich. Er ließ Frösche hervorgehen in die Paläste, denn seine Güte währt ewiglich. Er tötete, ließ die Erstgeburt in Ägypten töten, denn seine Güte währt ewiglich. Alles, was Gott da genehmigt hat, nicht, dass der Würgengel durch ganz Ägypten ging, das war nicht nach dem Herzen Gottes. Haben wir das schon mal gemerkt? Er hat nur für gut gefunden, dass diese Anträge heiliger Engel durchgeführt werden. Aber immer wenn er böse, ihm wieder seinem Herzen widersprechende Anträge zur Durchführung genehmigt, ne, war das der Fall in Bezug auf Hiob, die Anträge Satans, die er gegen den Hiob hat Gott da genehmigt. Ne? Aber bitte nur so und so weit, gell? Als Gott wusste, wenn ich dem seine bösen Anträge genehmige, kann ich das nur, wenn mein Herz es gedenkt, gut zu machen. Stimmt's? Ihr, meine Brüder, sagt Josef, ihr gedachtet es böse zu machen. Als aber Gott eure bösen Herzenanträge erforscht und erkannt haben, sie zur Durchführung gegen mich genehmigt hat, gedachte er es gut zu machen. Und da ist Gott immer noch bescheiden in seinen Feststellungen. Gott gedacht, es nicht nur gut zu machen, sondern wunderbar. Denn durch das, was Gott den Brüdern an Boden anschlägt, und gegen, ja, bitte, da haben wir es ja, Josef, nicht? Und der Benjamin, der war noch zu Hause. Nur der Josef und der Benjamin waren abseits von den Zehn. Ne? Stimmt. Und ganz separat beteiligt an all den Vorgängen. Nicht? Hat Gott das nur genehmigt, weil er gedacht, es gut zu machen? Nein, wunderbar zu machen, sagt Josef. Denn durch das, was Gott euch, ja, ihr gedacht, es böse zu machen. Und da hat Gott euch geschüttelt in der Zwischenzeit. Und den Judah, der gesagt hat, was haben wir für einen Gewinn, wenn wir da unten verhungern lassen? Jetzt kommen die Händler, haben noch einen Gewinn. Ne? Den hat Gott in der Zwischenzeit, weiß nicht, 15, 20 Jahre, so geschüttelt, ne? Dass es ausgerechnet der Judah war dann, der mit dem Becher, und Ben, sagt es Benjamin dann, ne? Dann war die Sache hoffnungslos geworden für die Brüder. Nur der Judah konnte so jetzt zum Herzen des Josef reden, dass Josef nichts mehr halten konnte und sich zu erkennen geben musste. Nun, Josef und Benjamin, gewaltige, grundsätzliche Dinge, geistlicherweise so gewaltig und so. Ja. Noch einmal, dass wir zu verstehen beginnen, dass Gott diese Dinge verborgen hat. Allerheiligste Dinge, Geheimnisse, Geheimnisse, die als Geheimnisse noch einmal verborgen sind, wie für den gewöhnlichen Israeliten, der nur in den Vorhof gehen konnte, die Dinge im Heiligtum Geheimnisse waren, für ihn unzugänglich. Und ein zweites Geheimnis, noch einmal verborgen, die Dinge im Allerheiligsten. So sind die Dinge. Und wir sind durch die Gnade Gottes, um hier im Bilde zu bleiben, gleich versetzt worden, nicht nur ins Allerheiligste, sondern bis hinein ins Herz dessen, der im Allerheiligsten thront und wohnt. Mit Christo verborgen, in Gott. Also. Und jetzt haben wir hier an dieser Epheserstelle ein Wort, das lesen wir jetzt mal. Hier im Allerheiligsten angekommen. Vers 9. Vorher gab die Worte, dass Gott den unausforschlichen Reichtum des Christus den Nationen zuerst offenbart, nicht Israel. Eigenartig, ne? Die Nation. Den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war. Wo? Wo verborgen? In Gott. Ah. Dann habe ich lange Zeit meine Lehrer verstanden, die gesagt haben, also, die Dinge, die jetzt dem Paulus geoffenbart worden sind, waren in Gott verborgen. Jetzt kommt eine Überlegung, die dann sich erlaubt, weiter zu folgen und zu sagen, da diese Dinge in Gott verborgen waren, bevor sie dem Paulus geoffenbart worden sind, sind sie also nicht im Alten Testament zu suchen und zu finden. Die waren nicht im Alten Testament verborgen, sondern in Gott. Nicht? Leuchtet das ein? Hat mir auch eingeleuchtet. Aber so langsam hat Gott dafür gesorgt, dass das bei mir wieder ausgeleuchtet werden musste. Wie beginnt das Johannesevangelium? Im Anfang war das Wort. Und das Wort war auf Gott zugerichtet. Und Gott war das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Jetzt wissen wir, was wir vor uns haben. Nämlich den Sohn, Jesus Christus. Er ist das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Jesus Christus. Und das Wort war Gott. Also merken wir, In Gott verborgen ist identisch mit
im Wort verborgen. Das ist doch klar. Können wir ein bisschen Mathematik noch? Ne? Was in Gott verborgen ist, ist im Wort verborgen. Was im Wort verborgen ist, ist in Gott verborgen. Das ist identisch miteinander. Erstens und zweitens. Ein Psalmwort. Mein Gedanke geht nicht weiter als mein Mund. Bei uns ist das nicht immer so. Ne? Warum lacht ihr jetzt? Ne? Das habe ich euch erwischt. Ne? Und mich auch. Ne? Mein Gedanke, spricht der Geist Gottes, geht nicht weiter als mein Mund. Sind die Aussprüche Alten und Neues Testament Worte Gottes? Jedes Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, ist Brot. Kann also etwas noch im Herzen Gottes verborgen sein, was nicht in seinem Wort ist, wenn sein Gedanke nicht weitergeht als sein Mund? Unmöglich. Seht ihr? Und jetzt die dritte Quittung, Römer 1 vorerst. Römer 1, die ersten Verse. Paulus, Sklave Jesu Christi, berufener Apostel, abgesondert zum Evangelium Gottes, welches er durch seine Propheten in heiligen Schriften, Achtung, jetzt genau, zuvor verheißen hat, aber noch nicht was getan hat. Geoffenbart hat, ist das ein Unterschied? Aha. Alle Geheimnisse Gottes sind schon im Alten Testament vorhanden. Versiegelt und verschlossen, gibt es so etwas im Alten Testament? Versiegelt und verschlossen jedem Verständnis aller Heiligen auch vorerst. Für eine bestimmte Zeit versiegelt und verschlossen. Aber sind sie da, schriftlich vor unsere Augen gestellt, geführt? Alles da, aber nicht geoffenbart. Und jetzt, letztes Kapitel, Römerbrief. Haben wir schön. Erste Verse im Römerbrief. Nur verheißen, sie sind da, schriftlich, die Geheimnisse. Und alles, was im Herzen Gottes ist. Letztes Kapitel, letzte Verse. Von Vers 25, dem aber, der euch zu befestigen vermag, nach dem Evangelium. Was? Nein, nach meinem Evangelium. Und der Predigt von Jesus Christus, nach der Offenbarung des Geheimnisses, das in den Zeiten der Zeitalter verschwiegen war. Wohl verheißen war, wohl schriftlich festgehalten worden ist, aber nicht geoffenbart, nicht kundgetan worden ist. Erst jetzt geoffenbart worden ist. So ist die Sache. Sehr wichtig für uns. Wie viel Mal nimmt denn Paulus um seine ja, gefährlichen und verwegenen Zeugnisse und Ausführungen zu bestätigen. Wie oft nimmt er Bezug auf Aussprüche im Alten Testament, wo wir sogar den Eindruck haben, na Paulus, darfst du überhaupt so etwas da jetzt als Beweis für deine Aussage nehmen? Gucke ich mal auf die Uhr. Das ist
Die erste Nachtwache ist schon vorüber. Ich habe jetzt 9.25 Uhr. Am Originalchronometer Gottes ist aber erst 8.25 Uhr. Aber hab keine Angst, hab keine Angst. Ich halte mich jetzt an den verschobenen Chronometern. Ja. Leider aber, manchmal gilt ja fast immer, weniger ist noch mehr, ne? Ja, als zu viel. Ne? Ja. Zu viel des Guten ist nicht mehr gut. Ne? Ja. Zu viel des Wohlgefälligen auch nicht und zu viel des Vollkommenen vielleicht noch weniger. Wir haben ja guten, wohlgefälligen, vollkommenen Willen Gottes. Eine wunderbare Orientierung. Dann dürfen wir, darf ich ja nicht vergessen, ja, zu sagen jetzt persönlich, um in die Geheimnisse hinein mich zu arbeiten, darf ich bekennen, das waren die Zeugnisse, die Vorträge, die Dienste unseres teuren Vaters in Christo, Karl Geier. Er hat gesagt, also darauf hingewiesen, dafür hat uns jeder Mann vorerst die Apostel. Als Unterruder, Galeerensträfling Jesu Christi, und gleichzeitig Verwalter der Geheimnisse, Verwalter der Geheimnisse Gottes und dann Verwalter der Geheimnisse Gottes. Beides sehr wichtig. Unglaublich. Und da Paulus dann schreibt, seid meine Nachahmer, so wie ich Nachahmer Gottes und Christi bin, hat Bruder Geier gesagt, ja also bitte, irgendwie ein wenig sollten wir auch etwas von dem, was ein Verwalter der Geheimnisse Gottes betrifft, etwas von Paulus abschneiden können für uns. Dann habe ich mir das gemerkt. Ja, Herr. Habe begonnen, da im Neuen Testament, wo kommt das Wort Geheimnis vor, Mysterion, deine englische Gesamtkonkordanz, wo wirklich im Alten Testament jede Stelle notiert ist. Neues Testament, jede Stelle, wo das gleiche griechische oder hebräische Wort vorkommt. Alles Mysterium, eins nach dem anderen. Und schon begann ich mich so langsam, aber sicher, als Verwalter der Geheimnisse Gottes zu fühlen. <So. lacht> Ist schön, dass ihr so lachen könnt, ich auch nicht. Und komme an was für eine Stelle. Und wenn ich alle Geheimnisse weiß, nicht wüsste, spricht der Geist Christi, und allen Glauben habe, sodass ich Berge nicht versetze, sondern versetze, nicht? Das macht Christus. Hat Christus allen Glauben? Kennt ihr alle Geheimnisse? Ja? Aber hätte der Liebe nicht, dann wäre ich auch auf der Mühle wie viel wert? Ja. Nichts. Ja. Und alle meine Bemühungen wären wie viel wert? Nichts. Ja. Da war ich geheilt. Er sandte sein Wort und heilte sie. Das gilt auch so. Also, ja, da war ich wieder ganz neu von Gott zubereitet, weiter forschen zu können. Und die Erkenntnis durfte zunehmen. Abschließend mache ich jetzt einen Sprung zu einem der vier Geheimnisse des Johannes. Schnell noch, die Apostel als Evangelien haben Geheimnisse des Reiches, des Reichs der Himmel, zugeteilt bekommen in den Gleichnissen. Johannes bekommt Geheimnisse in Bezug auf Gerichte Gottes, nicht? Zugeteilt, Buch der Offenbarung, 4. Und Paulus, Personalgeheimnisse Gottes. So. Und jetzt Johannes, Offenbarung Jesu Christi, Kapitel.
Vers 7.
Sondern in den Tagen der Stimme des siebten Engels, wenn er posaunen wird, also bei der siebten Gerichtsposaune, wird auch das Geheimnis Gottes vollendet sein. Was ist jetzt unsere nächste Frage? Was haben wir, dürfen wir verstehen unter dem Ausdruck Geheimnis Gottes? Was haben wir eben gehört? Es ist dem Apostel Paulus übergeben, die Personalgeheimnisse des Herzens Gottes zu verwalten. Haben wir nicht schon jetzt eine Ahnung, was wir unter dem Geheimnis Gottes zu verstehen haben? Die Engel und Menschen allen das verborgene Geheimnis der Herrlichkeit des Leibes des Christus. Also wenn da unten die siebte Gerichtsposaune, die sieben Posaunen sind alles Gerichtsposaunen, sind die zwei Posaunen in Bezug auf die Entrückung auch Gerichtsposaunen? Die Gnadenposaunen. Ja, nicht zu verwechseln. Die sieben Gerichtsposaunen werden von Engeln geblasen. Und unsere zwei Posaunen bläst der Herr selber. Das ist ein Unterschied. Und jetzt ausgerechnet, wenn da, was kommt aus dem Schall der sieben Posaune heraus? Die sieben Zornschalen. Das dritte Wehe. Bei der siebten Posaune erscheint das neue, das dritte Wehe, die sieben Zornschalen treten in sich. Aus dem siebten Siegel kommen die sieben Posaune heraus. Und aus der siebten Posaune die sieben Zornschalen. Das sind so Zündstufen der Gerichte Gottes. Also wunderbare Ordnung. So. Und es heißt beim Schall der siebten Posaune, wann findet die statt? Genau in der Mitte der letzten sieben Jahre. In den ersten dreieinhalb Jahren, durch die beiden Zeugen, das sind die Gerichte der sieben Posaunen. Genau, Wasser in Blut zu verwandeln, und alle Ströme in Blut nicht regnen zu lassen und so weiter. Das sind die typischen Gerichte der Posaunen. Also was die beiden Zeugen dann ausüben können, verfügen können. Und jetzt ist die Mitte der Woche gekommen, wo Satan im Antichristen göttliche von Gott Vollmacht empfängt, die beiden Zeugen zu töten, womöglich den männlichen Sohn umzubringen und das Weib, die 144.000, zu verschlingen. Beim Schall der siebten Posaune geschieht das. Übergang zu den sieben Zornschalengerichten. Und da in der Mitte der Woche da unten, nicht, siebte Posaune, ist oben das Geheimnis Gottes schon vollendet. Das heißt, da ist die Gemeinde des Leibes des Christus schon, hat den Richterstuhl Christi, nicht, vor dem wir alle noch gestellt werden, schon hinter sich. So. Und erst wenn wir als Glieder am Leib des Christus vollendet sein werden, ist auch Michael mit seinen Engeln erst in der Lage, den Satan aus den Himmeln zu werfen. Vorher nicht. Vorher nicht. Also wann muss die Entrückung stattfinden? In den zweiten dreieinhalb Jahren? In den ersten dreieinhalb Jahren? Mit einem Wort, diese letzte Stunde Israels, die 70. Jahrwoche, mal Stunde genannt, nicht? Kann erst zu laufen beginnen, wenn wir nicht mehr da unten sind. Und wenn ich kann nur sagen, damit schließe ich. Heute will mich vorsichtig ausdrücken, fast sehen muss, dass die letzte 70. Jahrwoche laufen wird zwischen 1990 und 2000. Dann habe ich mich gefragt, Herr, angenommen, es würde stimmen.
1990 würde die 70. Jahrwoche zu laufen beginnen. Wie viel Zeit ist vergangen zwischen Golgatha? Da war ja die 69. Jahrwoche abgelaufen. Und weil sie ihn verworfen haben, konnte die 70. nicht laufen. Da hätte Christus, wenn sie ihn angenommen hätten, auf den Thron Davids erhöht hätten, hätte er in den nächsten 7 Jahren nicht die Dinge so geordnet, dass das Reich hätte beginnen können. Tut Buße, denn das Reich Gottes ist nachher herbeigekommen. Braucht nur mich anzunehmen. So. Also, die Uhr Israels blieb stehen mit Golgatha. Die 70. Stunde konnte nicht, der Inhalt konnte nicht laufen. 40 Jahre später hat Gott die stillgestandene Uhr Israels auf die Seite gestellt, nicht? Tempel zerstören lassen, Jerusalem zerstören lassen, die Juden unter alle Nationen zerstreuen lassen. Also, im Jahr 30 ungefähr. Wie viele Jahre liegen zwischen 30, Golgatha, Uhr Israels bleibt stehen, und 1990, Uhr Israel würde wieder ticken? 1960 Jahre. Was ist das schon? Elektronenschieber, geht das durch 7? Jawohl, geht etwa noch einmal durch 7. Durch wie viel wäre dann 1960 geteilt worden? 7 mal 7 gibt 49, aber ist was? Die Halbjahrperiode. Richtig, es ging noch mal durch 7 und das Resultat, da bin ich erschrocken. 1960 Jahre sind genau 40 Halbjahrperioden. Was heißt 40? Zeit der Beiseitbesetzung, der Prüfung, ja, und so weiter. Genau das. Mose, um des Unglaubens willen, mit welchem die 12 Kundschafter zurückgekehrt sind, das Volk verführt haben zum Unglauben, habe ich die Zahl der Tage, die sie gekundschaftet haben, 40 Tage, zu einer Anzahl je ein Tag für ein Jahr gemacht. Also ihr wandert jetzt mal 40 Jahre durch die Wüste der Nationen, bevor ich euch ins verheißene Land einführe. Und dann gibt es eine weitere Stelle bei Hesekiel, wie ich eure Väter damals aus Ägypten führte, durch die Wüste der Nationen ins Land. Also werde ich, wenn ich euch aus allen Nationen herausführe, was tun? Bevor ich euch ins Land schicke, hat Gott die 40 Tage dort zu 40 Jahren gemacht und die 40 Jahre Wüstenwanderung hat er jetzt für alle Söhne Israels unter allen Nationen zu 40 Halbjahren gemacht. Merkt ihr etwas? Ich schließe jetzt mit dem Wunderbaren. Wird er gleich bedeutend sein für uns? Wo beginnt das Geheimnis des Leidens des Christus, dass er zeitlos ist als solcher, vor Grundlegung der Welt schon erwähnt und so weiter und so weiter. Und jetzt schon an das, die Enden der Äonen versetzt, nicht? Schon in die letzte Vollendung versetzt. Nicht? Aber leben wir heute in dieser Welt als Glieder am Leib des Christus? Hat Gott eine Zeitspanne bestimmt, in welcher er alle Glieder des Leibes des Christus vom ersten bis zum letzten herausrufen wird? Jawohl, genau die gleiche Zeitspanne, denn unser alter Mensch wurde mit Christus gekreuzigt, nicht? Ist mit Christus am Kreuz gestorben und mit Christus begraben worden. Das heißt, das Geheimnis des Leibes des Christus beginnt im Ablauf der Zeitordnung Gottes mit Golgatha. Ist das ein Zeitpunkt? Jawohl. Da stand die Uhr Israel still. Wenn die 70. Jahrwoche zu laufen beginnen wird, dann tickt sie wieder, merken wir. Und dazwischen sind 40 Halbjahrperioden. Ne? Und Paulus schreibt jetzt, ausgerechnet bei der Feier des Brotbrechens, Abendmahl genannt oder wie wir wollen, ne? Ihr verkündigt den Tod des Herrn, das ist Golgatha. Ne? Wo Gott unseren alten Menschen mit dem Gekreuzigten identifiziert hat. 30. Bis er kommt, für uns ist Entrückung. Dort hörte die Uhr Israels auf zu ticken. Angenommen, 90 würde sie wieder zu ticken beginnen, dann können wir 90 spätestens nicht mehr da sein. Halleluja, Amen. Darf jeder damit machen, was er für gut findet.